Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir meine zwei Lieblingspodcaster aller Zeiten, der Daniel und der Micha.
Morgen.
Morgen.
Guten Morgen. Und ich bin ja im Podcast nie alleine, wenn ich nicht möchte, weil ihr immer an meiner Seite seid. Und das ist auch ein gutes Stichwort heute zu diesem Spiel, wo es auch um Kameradschaft, Freundschaft geht und Tiere mit grauen Haaren, so wie ich. Mit weißem Bartwuchs. Die Rede ist von Never Alone. Ein fast schon, würde ich sagen, ein spielbares Märchen aus einem fremden Kulturkreis. Oder wie würdet ihr dieses Spiel bezeichnen?
Ein kulturvermittelnder Puzzle-Plattformer, hätte ich jetzt gesagt. Das ist es eigentlich. Ich glaube, das besser könnte ich es nicht beschreiben.
Ich habe auch überlegt, ob das so ein Spiel ist, was so auf der Rasierklinge wandelt zwischen Spiel und Lernprogramm.
Oder Museumssoftware. Oder
ja, so. Ja, irgendwie sowas. vielleicht lass uns mal den Rahmen stecken, also beziehungsweise mal erklären überhaupt, um was es geht. Weil ich hatte dieses Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Hab auch noch nie davon gehört und dann kam irgendwie von einem Hörer der Vorschlag, hier, was ist dazu oder habt ihr da schon irgendwie was geplant? Und dann habe ich mir das angeschaut und war sofort irgendwie Feuer und Flamme, weil ich irgendwie, das wirkte schon so interessant von dem ersten Trailer her. Und Micha, wenn mich nicht alles täuscht, du hast das schon länger irgendwie im Blickfeld.
Ja, und zwar hat mein Kollege auf Kollisionsanfrage, der Michi, viele Grüße an dieser Stelle, ein Interview mit einem, ich glaube, mit einem Pressesprecher von Eline Media gemacht. Und Eline Media ist eine Firma, die sich auf Game Education konzentriert. Das heißt, die machen tatsächlich Lernprogramme und all solches Zeug. Und da gibt es ein Unternehmen namens Upper One Games, die haben sich überlegt, wir würden ganz gerne ein Spiel machen mit pädagogischen Inhalten, das aber ganz gerne auf spielerische Weise vermitteln und sind mit denen dann so ins Gespräch gekommen und das klang super interessant und dann habe ich die ersten Bilder davon gesehen und war sofort in dieses Art-Design verliebt, deswegen hatte ich das schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Also es fällt so in die Kategorie von Spielen wie Limbo zum Beispiel oder ähnlichen Puzzle-Plattformern, die sehr, sehr stark auf Atmosphäre setzen und damit hob man mich eigentlich immer ab.
Ich glaube, ich habe das sogar in irgendeiner der auf den Messepräsentationen oder auf der Gamescom oder irgendwo in irgendeinem Trailer habe ich das gesehen. Es war ganz kurz angeteasert in, ich glaube, in einem dieser Blöcke, wo es hieß, ja, auch die Xbox One hat doch jetzt dieses Xbox ID-Programm oder so, wo sie Indies fördern. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber da
Das heißt ID@Xbox, wie dieses E-Mail-Ad, ja.
Ja. Und ich glaube, da habe ich ganz kurz Bilder davon drin gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war wie du mich ja sofort angesprochen von dieser Ästhetik, weil es sah eben aus wie ein Limbo, so von der Verträumtheit und von diesem eben so ein 2D-Plattformer, der irgendwas Besonderes mit sich bringt. Und man spielt nämlich ein kleines Inuit-Mädchen, was man so sieht in diesen Trailern, durch Schneegestöber läuft und von so einem kleinen weißen Schneefuchs begleitet wird. Und in dem Moment wusste ich einfach, dass ich dieses Spiel sehen und erleben will, weil ich wissen wollte, was schafft dieses Spiel da zu transportieren. Und das Setting hat mich total angesprochen.
Und das Spiel macht eben kein Niveau-Limbo, weil nebenher noch eine Dokumentation produziert worden ist, die in Zusammenarbeit mit der Cook Internet Tribunal Council, heißt es auf Englisch, weiß jetzt nicht, wie man es am besten auf Deutsch übersetzt, aber Zusammenschluss von Leuten, die halt ein großes Interesse daran haben, die Kultur auch zu bewahren, der alten Einwohner und so weiter. Und die haben eine Dokumentation gemacht mit zahlreichen Interviews. Und das Coole ist, dass du im Spiel so ganz ähnlich wie in Valiant Hearts eigentlich immer so kleine Eulen einsammeln kannst. Und diese Eulen schalten dann so kleine Filmschnipsel dieser Doku frei. Und das ist eigentlich ganz geil. Also im Gegensatz zu Valiant Hearts sind es halt tatsächlich dann dargebrachte Informationen von Leuten, die auch tatsächlich aus der Kultur kommen, die so zwischen den Welten so wandeln, also die halt sehr gutes Englisch können, aber halt auch genau ihre Wurzeln in den alten Völkern haben und die erzählen dann was es mit der ganzen Geschichte des Spiels auf sich hat, woher die Legenden kommen, erzählen ein bisschen von ihrem Volk und das ist ungemein interessant und fast hätte ich mir diese Dokumentation halt auch separat gewünscht, aber es ist wirklich ein sehr netter Lerneffekt, also man erfährt dann auch viele Sachen und die Geschichte, die du halt im Spiel hast, das ist tatsächlich angelehnt an eine Erzählung, an eine Legende, die es auch tatsächlich gibt, also die ist nicht völlig frei erfunden, sie ist halt nur als Videospiel interpretiert worden.
Ja, also ganz wunderbar interpretiert, weil man merkt wirklich immer, wenn man sich diese Dokumentationsschnipsel dazu anschaut, erfährt man ja auch immer gleich, was gerade dieses spielerische Element, was dir im Spiel begegnet, also ganz konkretes Beispiel zum Beispiel, da gibt es so grüne Geister, die...
Das hast du von mir geklaut, dieses konkretes Beispiel zum Beispiel, das sage ich nicht mehr.
Ja. Diese grünen Geister, die dich da versuchen einzufangen auf so bestimmten Plattformgegenden, habe ich erst gedacht so, ja, grüne Geister, die mich jetzt fangen, okay. Ich meine, das ganze Spiel lebt auch in so einer mystischen Welt mit Sagengestalten und so weiter. Deswegen habe ich mich erstmal gar nicht groß gewundert, dass da jetzt so grüne Geister rumschwirren. Mir war aber nicht in dem Moment sofort klar, was damit symbolisiert worden ist. Und dann habe ich diese Eule gefunden. Und habe mir dann diese Doku angeschaut und da ging es dann um die Nordlichter, wie wir ja gestern gelernt haben beim Daniel von der Anne, dass Nordlichter und Polarlichter das gleiche sind. Da geht es um diese Northern Lights, die eben dieses grün schimmernde, wabernde Naturphänomen sind in diesem Polarkreis. Mhm. Und die wurden dann eben auch, da wird dann so eine alte Inuit-Frau eingeblendet als Interview und die erzählt eben darüber, wie sie als Kind erzählt bekommen hat, dass man nicht rausgehen sollte, wenn diese Lichter da sind oder dass man auf jeden Fall einen Hut anziehen sollte, weil diese Geister sind wie verspielte Kinder und die fangen sonst deinen Kopf und spielen mit dem Fußball. Also wirklich so diese uralten Geschichten, die dieses Volk sich gegenseitig immer erzählt hat am Lagerfeuer und so weiter, wird dort wirklich ganz konkret spielerisch eingesetzt und das gibt's ganz, ganz, ganz viele solche Elemente.
Du musst dich aber mal...
Entschuldigung. Was richtig geil ist, ist auch, dass dass der Erzähler ja tatsächlich auch ein älterer Herr ist. Und da hatte mich das Spiel wirklich sofort, also ohne dass ich überhaupt das erste Bild gesehen habe, die Stimme hat mich sofort berührt und mitgenommen. Das ist, der spricht auch in der alten Sprache, ist es, ich weiß nicht, wie die heißt, der Inuit.
Inupiat heißt die Sprache. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, und es ist auch immer ein sehr, sehr dünnes Eis. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil man natürlich als westlicher, arroganter Mensch immer daherkommt und sagt, ja, das sind halt Eskimos. So. Und dann, das kommt auch an einer Stelle in so einer Dokumentation raus, dass die sagen, ja, die und die, das sind halt eher die in Kanada leben. Und die in Alaska, das sind natürlich ähnliche Volksstämme, aber die sprechen teilweise eine andere Sprache und so. Und genauso ist es ja bei Indianern auch. Da gibt es ja auch verschiedene Indianervölker und Stämme, die teilweise unterschiedliche Sprachen haben, teilweise ähnliche Sprachen oder verschiedene Dialekte nur sprechen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, ich meinte, das Volk hieß eben auch Inupiat. Und das gehört zwar zu dieser Inuit-Gruppe von Völkern, aber wenn mich nicht alles täuscht, heißen die eben Inupiat. Aber
und man sagt also auch nicht Indianer, sondern amerikanische Ureinwohner.
Genau.
Ja, gut. Lass mich mal kurz den Daniel raushängen hier, mein Lissabon-Moment. Ich habe mich nämlich extra vor dem Podcast informiert, weil es mich wirklich auch persönlich interessiert hat, warum Eskimo als Wort quasi, also es geht jetzt nicht um politische Korrektheit, sondern mich hat wirklich, es geht um politische Korrektheit, weil ich nicht nachvollziehen konnte, warum Eskimo nicht politisch korrekt ist oder warum sich Menschen aus dem Inuit-Kreis sich davon nicht repräsentiert fühlen. Und das Wort Eskimo ist eine wörtliche Übersetzung von Rohfleischesser.
Oh.
In ihrer Sprache. Und das heißt, wenn du einen Inuit oder wie auch immer dieser Stamm, der jeweilige Stamm dann heißt, wenn du zu denen Eskimo sagst, dann bezeichnest du sie quasi als die Rohfleischesser, weil klar, da, diese Legenden und Sagen gibt's natürlich, dass die sich halt eben auch oft rohes Fleisch gegessen haben, aber das wurde halt abwertend benutzt, dieses Wort Eskimo, und deswegen ist es nicht mehr gut oder positiv besetzt. So. Deswegen
eigentlich mal schockierend, wie sehr das dann doch trotzdem noch im Sprachgebrauch dran drinsteckt, ne? Also ist bei Indianer ja sehr ähnlich, das ist ja auch noch überall irgendwie fest verwurzelt, was eigentlich extrem schade ist. Aber gerade so, gerade jetzt zur Winterzeit, die ganzen schlechten Scherze als Cartoons oder sonst wo gemacht werden, taucht dieses Wort ja ständig überall auf.
Ja, weil es ja bei uns auch keine negative Konnektion hat, weil wir ja auch nicht wissen, woher dieses Wort kommt.
Ist aber im Grunde genommen rassistischer Kackscheiß.
Wer mal übrigens den GamePro-Test sich anschauen möchte, da steht wortwörtlich, ich mache jetzt keinen Witz drin, für Fans von Eskimo.
Nein!
Und ich weiß nicht, ob sie sich da selber parodieren oder ob das ernst gemeint war, dass man bei so einem Spiel im Test in den Testkasten reinschreibt, für Fans von Eskimos.
Liest denn da kein Lektorat? Das kann ja eigentlich, naja.
Ich weiß, vielleicht ist es auch echt ein Witz, dass ich da einfach sehe. Also steht schon drin auch so, für Fans von Limbo, Plattformspielen und Eskimos oder so.
Ja, aber das ist ja genau das Problem an diesen, an dieser Bezeichnung, dass man es ja nicht rassistisch meint, wenn man es benutzt, aber es natürlich trotzdem abwertend ist für jemanden, der sich davon eben fälschlicherweise angesprochen fühlt.
Der Schlüssel zum Weltfrieden ist immer Bildung.
Ja.
Sprache. Und da ist ja wirklich vielleicht so ein Spiel auch ein guter Weg dahin, weil man eben sagt, okay, es ist eine neue Möglichkeit, möglicherweise einem Zielpublikum, was nicht so empfänglich wäre für eine Dokumentation, auch wenn du, Micha, sagst, ich würde mir die vielleicht auch gern separat anschauen, aber es gibt sicherlich Leute, die sich eben nicht hinsetzen und sich Dokumentationen anschauen oder die nicht Bücher lesen zum Beispiel, wo auch immer viele kluge Sachen drinstehen, soll es ja geben, habe ich gehört von... Kapiere ich nicht. Und dass man denen halt einfach sagt, okay, guck mal, es gibt die Möglichkeit, auch intelligent und angenehm Wissen zu transportieren über ein Spiel. Und ich fand dieses Beispiel, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Manu, mit dem, was du gebracht hast. Bei mir war es irgendwie aber andersrum, oder ich habe zumindest andersrum in Erinnerung. Ich habe tatsächlich erst diesen Dokumentationsschnipsel gesehen, mit denen, dass diese Nordlichter oder Polarlichter, dass das übrigens die Geister von Kindern, die im Kindesalter oder im Kindesbett gestorben sind, sind. Also quasi die toten Geister von denen, die spielen halt am Himmel, weil es natürlich Kinder sind. Und ich fand das eine sehr schöne Möglichkeit, weil das kennt man ja aus vielen so, ich sag mal, Naturvölkern oder eher naturverbundeneren Religionen teilweise auch, dass dort für solche Phänomene immer eine relativ menschliche Erklärung gefunden wird. Also sprich, der Donner ist halt irgendein böser Gott, der auf einem Amboss rumhaut oder sowas. Und da wird's halt so erklärt, okay, das sind halt Kinder, die am Himmel spielen und die wollen gar nichts Böses, weil die sind halt Kinder, die spielen halt. Und wenn man halt spielt, geht halt auch mal was zu Bruch. Und genauso ist das halt auch da, dass man halt dort dann den Kindern sagt, ihr geht nicht raus, wenn die Polarlichter da sind, weil da reißen die euch den Kopf ab, also habt immer eine Mütze auf. Und das hat man natürlich gesagt, solche Märchen, um Kindern irgendwie pädagogisch Wissen zu vermitteln, gibt's ja überall. Und da fand ich es auch so eine sehr schöne Erklärung, dass man halt sich so ein Naturphänomen einerseits versucht hat, irgendwie auf eine menschliche Art zu erklären und andererseits gleich noch einen pädagogischen Effekt da drin hatte. Und dann kommt's eben im Spiel, dass man dann tatsächlich einfach so grüne Geister gibt, die dich dann halt in, also im Prinzip so Gegnergeister, die dich dann halt aus dem Level rausreißen. Ja. Und so wurde dieses Wissen sinnvoll vermittelt in der kurzen Dokumentation und dann sofort auch spielerisch in Gameplay übersetzt, so dass man es irgendwie verstanden hat und es auch irgendwie Sinn machte. Und das fand ich hervorragend gelöst.
Und das Spiel schafft es eben auch, sehr persönliche Momente. Also es ist jetzt, kommt nicht so mit dem Holzhammer und sagt dir, das ist übrigens hier, deswegen, das Packeis schmilzt und du musst jetzt hier irgendwie mehr auf die Umwelt achten. Das kommt sehr, sehr subtil und sehr verliebt, also ehrlich, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber gerade durch diese persönlichen Anekdoten, die dann im Spiel eingeflossen sind. Also du siehst zum Beispiel ein
das Spiel
Erwachsenen.
Ist lehrreich, aber nicht belehrend.
Ja, genau. Gerade diese persönlichen Momente. Ein Erwachsener sitzt dann da und berichtet eben ins Interview rein, wie er mal mit seinem Vater auf so einer Eisscholle, da ist irgendwie ein Stück Scholle abgebrochen und sie waren dann eben gefangen und sind abgedriftet auf dieser Scholle. Und diesen Moment hast du dann auch im Spiel, dass du als Spielfigur dann eben auf so einer Scholle abdriftest und Angst verspürst oder auch so herzerwärmende Momente, dass zum Beispiel dieser Schneefuchs am Anfang dich von hinten anspringt und mit dir rumtobt. Da findest du dann auch einen kleinen Videoschnipsel, wie halt eine erzählt, wie sie als Kind wirklich auch ein Haustier hatten, ein Schneefuchshaustier und wie verspielt der mit ihr war und so diese ganz, ganz persönlichen Momente, dass du einfach so eintauchen kannst für 2-3 Stunden in diesen Kulturkreis, in das Leben dieser Menschen. Du siehst auch reale Aufnahmen, wie sie zusammen früher irgendwie rumgelaufen sind und du siehst Schwarz-Weiß-Aufnahmen, du siehst, wie die Menschen heute da wohnen. Also ich hab so dieses Gesamtpaket, dieses Spiel hat mich berührt und diese Dokumentation dazu, hat eine viel stärkere Wirkung in mir ausgelöst, als wenn ich jetzt nur dieses als ganze Dokumentation irgendwie angesehen hätte, weil das so in sich ineinander greift immer. Fand ich ganz wunderbar.
Ja, das ist halt die Macht des Erlebten, ne? Das ist halt auch so eine tolle Stärke von dem Spiel eben, dass es auch, du sagst unaufdringlich, ich finde auch, dass zum Beispiel sehr sparsam mit Worten umgegangen wird. Du hast natürlich diesen Erzähler, der wie so ein Layer da drüber gelegt wird, aber ansonsten läuft alles, was zwischen den Figuren abläuft, das ist ja eine nonverbale Kommunikation. Mhm. Komplett. Und auch, also die Figuren sind an sich so ausdrucksstark und die Handlungen sind so ausdrucksstark, dass du da keine weitere Erklärung brauchst. Und gerade solche Momente, wenn du merkst, das erlebe ich jetzt in diesem Moment. Jetzt ist diese Sage, diese Legende, die spiele ich jetzt in dem Moment nach. Das prägt sich sehr viel stärker ein, als wenn du einfach nur einen plumpen Text liest und zwei Sätze dazu hast. Also wirklich extrem stark.
Was man aber halt zur Gameplay-Mechanik sagen muss, also es ist ein Koop-Spiel, man kann es aber auch alleine spielen, dann steuert man eben abwechselnd entweder das Mädchen oder den Fuchs, also man kann per Tastendruck umschalten und die Steuerung ist stellenweise echt sehr fummelig. Also es gibt ein paar leider sehr frustrierende Stellen, wo man irgendwie irgendwas nicht schafft, nicht weiterkommt, weil man aber eigentlich eher an der Steuerung scheitert. Und das ist für mich auch so ein bisschen der größte Pferdefuß an dem Spiel, dass es schade ist, Eisbärfuß, ja, Schneefuchsfuß, dass man da wirklich, dass das so Momente sind, die es einem eigentlich irgendwie ein bisschen leidig machen und zweitens, die dann auch irgendwie dafür sorgen, dass man das eigentlich Gaming-fremden Menschen, sage ich jetzt mal, nicht irgendwie an die Hand geben kann, wo man sagen kann, hey, probier doch da mal das aus, das könnte genauso ein Spiel sein, wenn du möglicherweise bisher noch nie Zugang zu irgendwie dem Medium-Videospiel gefunden hast, damit kannst du es vielleicht finden, weil man dir damit einfach mal zeigen kann, oh, ein Spiel kann auch auf sehr, sehr angenehme, spielerische, in Anführungsstrichen, Art Wissen vermitteln. Aber das kann man halt jemandem nicht empfehlen, der noch nie einen Controller oder ein Gamepad in der Hand hatte, wenn der quält sich damit. Also der wird sich wirklich mit diesem Spiel quälen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil gerade so Journey oder so ist ja so ein Spiel, wo man sagt, okay, da muss man nicht viel können steuerungsmäßig, weil du hast eine Taste und mit der Hüfte und machst Blubgeräusche und das mit dem Controller kriegst du auch noch raus. Aber das Spiel ist sehr verzeihend. Und das ist halt Never Alone leider überhaupt nicht, weil man wird sehr, sehr oft und sehr, sehr viele Tode sterben. Und das kann leider, um anderen Menschen, die noch nicht mit Videospielen viel Kontakt hatten, da irgendwie Zugang zu schaffen, kann das es leider irgendwie madig machen.
Leider, ich würde dringend empfehlen, das auch zu zweit zu spielen. Mhm. Also ich habe es mit meiner Freundin zusammengespielt. Das war richtig cool. Also wenn man so ein bisschen Plattformerfahrung hat, kommt man da eigentlich in der Regel auch sehr schnell zurecht. Das ist nicht so schwierig wie zum Beispiel ähnliche Puzzle-Plattformer wie Oddworld oder so. So, ich würde schon sagen, dass es so auf dem Level von Limbo ist. Aber das ist genau das, was Daniel sagt.
Aber ihr seid beide Gamer, also oder Gamer.
Ja, ja.
Also ja, ihr könnt diese Bildsprache, die ein Puzzle-Plattformer euch vermittelt. Da steht eine Kiste, ja. Ich habe sofort gesehen, ich kann diese Kiste schieben. Meine Freundin ist nicht sehr spieleraffin, die stand da wie der Eisbär vorm Schneeberg und wusste einfach nicht, was sie jetzt machen sollte. Und dann allein schon so die Tatsache, geh zur Kiste hin, drück X, lass X gedrückt und lauf dann wieder zurück, um so eine Kiste zu ziehen. Das ist was Leute, die öfter ein Gamepad in der Hand haben, die haben sowas schon mal erlebt und wissen sofort, was sie da machen müssen. Und Never Alone ist da nicht sehr, wie der Daniel gesagt hat, nicht sehr verzeihend und stellenweise eben auch zu frustig. Also meine Freundin hat es dann aufgegeben, dieses Spiel zu spielen, weil sie es einfach ärgerlich fand, da irgendwie, bevor sie überhaupt eingesogen wurde von dieser Atmosphäre, allein die Intro-Sequenz stirbst du schon fünfmal, wenn du kein Computerspieler bist, weil dich ein Eisbär verfolgt und du ständig irgendwie davonlaufen musst.
Aber ich überlege auch, vielleicht muss es auch gar nicht sein. Also natürlich, klar, also es ist jetzt kein Spiel, das wir jetzt in die Leute in die Hand drückt, so wie Journey, und sagt, hier, ich will begeistern dich für Computerspieler. Flower wäre jetzt auch so ein Beispiel, was du einfach jedem mal zeigen kannst, um zu beweisen, dass du nicht immer nur Headshots verteilen musst. Du musst also nicht immer nur Karma sammeln, um neue, bessere Waffen zu kriegen. Sondern du kannst also ich glaube schon, dass das Never Alone sich schon speziell an Videospieler natürlich richtet. Aber die Idee ist ja, also fand ich, als ich das gespielt habe, dass du da jetzt kein Spiel hast mit so einem erfundenen Fantasy-Szenario und wo sich ganz viele Nerds total ausdiskutieren, was geil an dieser Fantasy-Welt ist, irgendwie, also nicht sowas im Schlage eines Dragon Age oder so, sondern da wird eine Welt dargestellt, die Fantasy-mäßig aussieht, mit Geistern, mit diesen ganzen Nordlichtern, diesen ganzen Mythologien, aber sie ist einfach komplett begründet in der Realität. Und ich finde das unheimlich spannend. Also man bekommt ja im Prinzip denselben Inhalt. Du kannst ja jetzt auch, also sowas gibt's ja auch in Erfunden, wenn man so möchte. Also sowas gibt's ja auch in zahlreichen anderen Spielen, nur haben sich Leute das dann ausgedacht, die ganzen Mythen dahinter und so. Und das Spannende ist ja hier, vom Spannungsgehalt und von der Darstellungsweise und auch so vom Potenzial ist es ja genauso spannend, wenn nicht sogar spannender, als jede andere Fantasy-Welt in einem Videospiel. Und ich finde, das ist total cool, wenn Leute sich also tatsächlich dahinsetzen, also auch Videospieler, gerade die Videospieler, und merken, oh, die Realität ist ja total spannend eigentlich. Man kann auch in den Mythen graben und entdeckt total interessante Sachen. Dann ist es eigentlich schon an sich ein ganz cooles Statement. Und ich finde, da muss es gar nicht ein Spiel sein, was sich jetzt speziell auch an ein Publikum richtet, was außerhalb dieses Videospiel-Zirkels ist. Ich glaube, das ist auch teilweise ganz bewusst gemacht, dass es sich am Videospieler richtet.
Nee, ich weiß, was du meinst. Und ich finde es auch, also für Videospieler ist es toll. Nur dadurch, dass die Thematik eben so universell eigentlich auch funktionieren kann. Es ist eben halt nicht ein Fantasy-Herr-der-Ringe-Setting, sondern es ist ein Setting, was eben auch nicht Spieler ansprechen könnte, die nicht auf oder nicht Nerds anspricht. Du weißt, was ich meine. Deswegen wäre es eigentlich schön, wenn dieses Spiel ein bisschen zugänglicher wäre, weil es eben auch noch diese Dokumentation und diese Mission hat, dieses Wissen und diese mystische Welt, die ja leider so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist, weil dieser Kulturkreis eben kleiner wird und weil diese Kultur natürlich auch von immer stärkeren Einflüssen geprägt ist, um das am Leben zu erhalten, ist ja auch so ein bisschen diese Aufgabe, das Spiel soll das ja auch transportieren. Mhm. Aber es wird natürlich erschwert, der Zugang zu diesen Informationen und zu dieser Welt, dadurch, dass es ein eher bisschen hakelige Steuerung hat, ein bisschen anspruchsvollere Computerspielwissen quasi schon voraussetzt. Das war eigentlich nur mein Bedenken oder mein Anliegen.
Wobei wir natürlich sagen müssen, dass Leute, die sich tatsächlich für diese Materie interessieren, die würden vielleicht darum nicht von vornherein nicht Computerspiele anspielen. Ne? Also dafür, da gibt's ja etliche Literatur drüber und sicherlich, also ich weiß nicht recherchiert, ob es da auch Dokus drüber gibt, aber ich denke schon. Und die werden jetzt nicht als erstes sagen, hey, ich spiele jetzt ein Computerspiel.
Nee, sondern das ist der Zugang kommt ja immer von woanders her. Ja.
Genau, es kommen doch jetzt die Weihnachtsfeiertage und dann sitzt man mal mit der Familie zusammen und da wäre doch gerade so, weißt du, dass man sich mal hinsetzt und sagt, ach komm, hier mit meiner Cousine, mit meiner 12-Jährigen oder sowas, mit der setze ich mich mal hin, während der Braten im Ofen brutzelt, da haben wir jetzt eben ein paar Stunden Zeit und dann spielen wir halt mal zusammen ein Spiel. So, und da lernt sie noch was dabei. Oder ich setze mich mal mit meiner Mutter hin an den Feiertagen und sage, komm, wir spielen das einfach mal zusammen. Vielleicht hast du ja auch Spaß dabei. Und dann hat man auch immer so den Vorteil, du hast halt nicht, dass du irgendwie ewig lang immer das Gleiche machst, sondern du hast immer mal wieder eine kurze Dokumentation, die dir ein bisschen Wissen vermittelt. Dann kannst du wieder eine kurze Spielsequenz machen im Koop und dass man halt sagt, okay, man klar, dass natürlich jetzt irgendwie meine Mutter oder meine Cousine, also die vielleicht schon, aber jetzt halt so sich nicht von sich aus hinsetzen würde und sagen würde, oh, ich gucke jetzt mal, was es so für interessante Lernspiele gibt, wo man auch mal was lernt wie eine Dokumentation, aber dass man es halt einfach als Möglichkeit nutzen könnte, um für sich selber, wenn man einfach Gamer ist, jemanden anderen irgendwie mit dazu zu nehmen.
Aber wo ist der Unterschied zu Super Mario?
Dass man da nichts über das Volk der Inupiat lernt.
Nein, ich meine vom Schwierigkeitsgrad.
Weil Super Mario einfach extrem ausgefeilt und präzise ist. Und das habe ich bei Never Alone nie gehabt, das Gefühl. Da bin ich ständig irgendwo abgerutscht, runtergeglitscht, hängen geblieben, konnte irgendwo nicht hochspringen aus mir nicht erklärlichen Gründen. Also das meine ich eben, dass das einfach oft einfach für frustrierende Stellen sorgt, weil du halt merkst, dass das Spiel nicht so poliert ist. Und bei einem Mario, das lässt sich ja immer super präzise und super perfekt steuern.
Aber kann deine Mutter Mario auch so präzise steuern? Das würde ich jetzt mal gerade bezweifeln.
Auf der Wii U schon, da drückt sie auf den Autoplay-Button und dann spielt sie das Spiel von alleine durch.
Weil bei Mario musst du ja auch auf Köpfe von Gegnern und sowas springen. Ja, und aber Level 2 kommen ja auch wirklich Plattformen. Also
die Sprache, die ein Mario-Level dir vermittelt, was du machen kannst, was du machen sollst, wenn du das von Anfang spielst, ist eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Einleitung, eine ganz andere Steigerung des Schwierigkeitsgrades. Also das ist viel durchdachter und viel erprobter als hier so ein kleines Unity-Spiel, wie es Never Alone ist. Das merkt man dem Spiel schon an, dass das nicht im Fokus stand, möglichst zugänglich oder so zu sein. Oder dass da einfach die Erfahrung von diesen 100.000 Jahren Nintendo-Level-Design fehlen.
Also es ist aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswertes Spiel. Also es ist wirklich so ein Kleinod, Und ich fand, man nimmt da auch für sich selber viel mit. Also mir ging es dann oft so, dass ich dann diese Dokumentation gesehen habe und mir dann nachher irgendwie erkannt habe, wie so unbedeutend viel es ist, auf was man selber so in seinem Leben Wert legt oder auf was man da so achtet. Und so dieses, dieses Menschsein an sich. Also es ist natürlich reichlich absurd, dass man dann so ein Spiel auf einer Next-Gen-Konsole spielt und sich da über sowas Gedanken macht. Und da sind die Menschen, die teilweise oft sehr, sehr wenig zum Leben haben und da unter härtesten Bedingungen leben und trotzdem irgendwie glücklich sind, weil sie eben andere Lebensinhalte haben als wir, die halt sehr materialistisch und monetär sind halt in unserer westlichen Gesellschaft. Und da denkt man sich dann doch nachher so, vielleicht muss man da einfach mal irgendwie auch ein bisschen Abstand gewinnen zu seiner eigenen Gesellschaft und Werte und Normen, die man so selber hat, und einfach mal andere Völker, sag ich jetzt mal, anschauen, und dann kriegt man auch wieder eine bessere Perspektive und eine bessere Sicht auf die Dinge.
Und das Spiel schafft es, in einem zu wecken, ohne kitschig zu sein. Also das klingt jetzt so, oh, das Spiel bringt mich dazu, über mein Leben nachzudenken, aber es schafft es auf eine sehr ruhige Art. Man kommt bei diesem Spiel zur Ruhe. Wenn man sich eben nicht über die Gameplay-Mechaniken aufregt und das Gamepad in die Ecke feuert, dann schafft es das Spiel, so eine innere zen-artigen Zustand irgendwie zu erzeugen, und die Dokumentation tut dann nochmal so ein i-Tüpfelchen. Also ganz, ganz schönes Beispiel, ich habe so einen Clip angeschaut dann eben über, wie wichtig das in dieser eisernen, eisigen Atmosphäre ist, dass diese Community immer zusammengeblieben ist und immer geteilt hat. Also Teilen war eins der wichtigsten Werte, die in diesem Kulturkreis auch Kindern schon vermittelt wurden. Ja? Und das habe ich so geschaut und dachte so, super schön, super interessant. Geh raus aus dem Spiel, bin zum Abendessen und meine zwei Kinder streiten sich drum, weil nur noch zwei Toastscheiben da waren. Und mein Kleiner hat ein Mords und Gezeter gemacht, weil er beide Toastscheiben haben wollte. Ey, das hat mich in dem Moment so getroffen, dass mein Kind nicht diese zwei Toastscheiben mit seinem großen Bruder teilen kann. Ich war so empfänglich auf einmal auf dieser Wellenlänge durch dieses Spiel, weil ich genau vorher dies mit dem Sharing angeguckt habe. Und das, es wäre mir in dem anderen Moment, glaube ich, nicht so extrem aufgefallen, aber das hat genau getroffen, das hat voll gesessen.
Kannst du denn, ich presche immer vor und sage, oh, das ist bestimmt ein super cooles Spiel für Kinder. Du hast es jetzt wahrscheinlich nicht ausprobiert, Manu, aber wenn du es mal so einschätzen würdest, wäre das ein Spiel, was man zusammen mit Kindern spielen würde, oder würden die sich da langweilen? Also ich meine jetzt wirklich so 10 Jahre und drunter.
Ja, also es kommt so ein bisschen auf die eigene, ist immer schwierig, das zu pauschalisieren, aber ich habe das jetzt so gespielt und dachte so, mit meinen Kindern würde ich es jetzt, glaube ich, nicht spielen. Also A, ist es dafür ein bisschen zu langatmig an manchen Stellen, fand ich jetzt so. Also so, man läuft ja dann auch minutenlang durch so eine, durch einen Schneesturm und so weiter. Und ich fand es auch eigentlich ein bisschen gruselig so insgesamt von der ganzen Atmosphäre, weil eben auch der Hauptcharakter ja ein kleines Kind ist, also ein Mädchen, und die sehr oft in bedrohlichen Situationen ist. Also wird ständig von einem Eisbär verfolgt, dann ist sie irgendwie abgetrieben auf einer Klippe, dann stirbt ständig ihr Begleiter, ihr Hund stirbt die ganze Zeit, wird eingequetscht von Eisblöcken, wird dann von irgendwelchen bösen Urgestalten verfolgt. Also ich fand es nicht sehr harmonisch, was so die von der Geschichte, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, also es wirkte immer sehr bedrohlich, und wenn man, ich konnte es jetzt nicht einschätzen, weil ich es nicht ausprobiert habe, aber diese Identifikation mit so einer Kinderfigur ist dann vielleicht auch nochmal stärker. Also ich fand es ein bisschen zu spannend, aber kommt
wie das gesagt, meinte ich eben an. Auch immer mit, vielleicht presche ich da einfach vor, weil ich halt schon natürlich in dem Alter bin, dass ich einfach merke, wenn der Hund von einer Eisscholle zerquetscht wird oder der Wolf, dass das halt eine Spielmechanik ist und dass es dann weitergeht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein kleineres Kind, was das dann sieht und was möglicherweise sofort so, oh, der süße Wolf und so, was da, dass das einfach echt halt erstmal geschockt ist und abends nicht mehr in Ruhe schlafen kann, wenn es mit angucken muss, wie der Wolf von einer Eisscholle zerquetscht wird. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht irgendwie unangenehm ist. Aber ging es euch auch so, dass ihr in dem Schneesturm gedacht habt, oh, ist das geil, ich bin ja wie so ein echter Inuit, ich kann auch den Schnee lesen, weil man anhand der Schneebewegung so schon vorhersehen kann, okay, jetzt wird gleich ein Windstoß kommen oder jetzt wird gleich irgendwie der Wind aus der Richtung kommen, weil man muss es manchmal auch einsetzen für Plattforming-Elemente, dass man irgendwo rüberspringen muss oder sich irgendwo rüber wehen lassen muss. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja auch was man da so echten Inuit, jetzt hätte ich fast Eskimos gesagt, auch immer nachsagt oder was die sicherlich ja auch können, weil sie halt einfach viel mehr in diesen Breitengraden unterwegs sind, dass die halt wirklich anhand von Wetterphänomenen genau lesen können, ah, okay, es wird jetzt gleich schneien oder es wird gleich ein Schneesturm kommen, und das sehen die teilweise halt, bevor es moderne Wettermesssysteme irgendwie schon feststellen können. Und das fand ich halt auch wieder sowas, wo sich so irgendwie eine Spielmechanik irgendwie dann doch drauf überträgt und man dann für sich irgendwie da was Echtes lernt, nämlich dass ich lernen konnte, anhand der Fallrichtung, der Fallgeschwindigkeit der Schneeflocken vorherzusagen, wann in dem Spiel halt einfach ein Sturm kommt oder so ein Windstoß. Ging euch nicht so, oder?
Also nicht so in diesen krassen Experience Impact, den du gerade beschrieben hast. Aber ja, also man sieht natürlich, das sind mehrere Layer, mehrere Schneelayer, Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Und die bewegen, ja, also der Mittelbereich. Ja. Und das ist halt so, dass die sich dann unterschiedlich bewegen, je nachdem, was passiert. Und wenn du nicht aufpasst, da bin ich übrigens die meiste Zeit gestorben, weil ich nicht so richtig abschätzen konnte, wie weit meine Figur jetzt fliegt. Und dann hat es mich manchmal einfach über die Plattform hinaus geschossen. Da muss man wirklich ganz gut aufpassen. Das ist ganz cool, weil man achtet natürlich auf die Figur in der Mitte. Und dieser Schnee, der ja doch schon sehr transparent ist, und es sind halt sehr viele Schneeflocken, der ist unheimlich, also so filigran von der Struktur, es ist schon ganz geil gemacht. Stimmt.
Mehr Layer, mehr Emotionen.
Also ich finde es generell, also mir gefällt das ganze Art-Design auch unheimlich gut. Und also angefangen von den Zwischensequenzen, die in diesen alten Zeichenstil, traditionellen Zeichenstil gehalten sind, bis hin zu den sehr reduzierten Farben. Also es spielt halt doch die allermeiste Zeit halt nur im Schnee natürlich oder in irgendwelchen Eishöhlen. Und ich finde, das ist unheimlich schön gelöst mit sehr einfachen Mitteln.
Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass es zu eintönig ist, dass man immer nur durch Schneegestöber läuft, aber haben sie mit einigen Erzählkniffen dann doch ganz gut hingekriegt, dass es sich abwechselt.
Es klingt auch wunderschön, also es hat wirklich extrem schöne Musikuntermalung, also gerade die bedrohlichen Situationen oder auch der Grusel, der an einigen Stellen kommt, der wird, das ist nicht so aufdringliche Orchester-Kackscheiß-Musik, sondern schon richtig subtiles Zeug, das so im Hintergrund wie so ein Raubtier immer auf dich lauert. Das ist richtig, richtig schön gemacht.
Das Schönste fand ich eigentlich diese Metaebene. Also es gibt dann einen Clip, wo ich glaube, war wahrscheinlich einer, der da mitgearbeitet oder mitproduziert hat, der gesagt hat, es war halt für sie früher als Kind wie ein Hollywood-Blockbuster, wie Film gucken, wie TV gucken. Mhm. Wenn einer der älteren Bewohner des, ja, Dorf ist es ja nicht, oder der Community halt gesagt hat, er erzählt jetzt eine Geschichte. Oder wenn die halt abends sich Geschichten erzählt haben, das war halt quasi das Highlight. Und er hat es dann eben auch begründet, wie wichtig das ist für diesen Kulturkreis, weil es halt diese Medien nicht gab, dass diese Geschichten immer weiter erzählt wurden. Und dann sieht man ja auch, wie sie dann diese Kratzmechanik dann eben gemacht haben, diese auf so Elfenbein quasi so Stories reingekritzelt haben mit Symbolen und Icons und so weiter. Und wie wichtig das ist für diesen Kulturkreis, dass diese Geschichten sich weiter vermitteln und weitertragen. Und diese Metaebene, dass er jetzt quasi, ich vermute jetzt einfach mal, oder dass er oder das Produktionsteam eben, dass sie diese moderne Form der Geschichtenerzählung auch eben nutzen und sich nicht einfach irgendeine Geschichte ausdenken, sondern wie du vorhin gesagt hast, wie toll das ist, dass das wirklich eine bestehende Legende ist, die sich früher eben auch am Lagerfeuer erzählt worden ist, wie dieses, ich glaube in der Urgeschichte war es ein Mann, wie der losgezogen ist, um herauszufinden, wie sein Dorf zerstört wurde von dem Blizzard. Und in dieser Geschichte jetzt eben halt in der Computerversion diese ganzen Einflüsse da auch mittragen, die er halt so erlebt hat, die persönlichen Einflüsse, aber diese Geschichte lebt weiter und wird jetzt halt auch in der digitalen Form weitererzählt und weiter vermittelt an eine noch viel größere Community. Und diese, da hatte ich dann so ein bisschen Gänsehaut, weil ich dann irgendwie so diese Metaebene gesehen habe, wie bedeutend das dann auch ist für diesen Kulturkreis, dass jetzt diese Geschichte da weiter existiert.
Toll ist ja an der Sache auch, dass ja gerade die Form des Puzzle-Plattformers, das ist ja alles komplett zweidimensional und befindet halt eben auf dieser zweidimensionalen Ebene statt, ganz wie die Zeichnung.
Genau.
Ja. Ne? Das ist ja im Prinzip, also ich denke, das ist auch ganz bewusst von den Entwicklern so gewählt worden, weil du halt im Prinzip hättest ja im Prinzip dieses zweidimensionale Erzählen, was man ja auch so teilweise von Höhlenmalereien kennt und so weiter, wo alles im Prinzip auf dieser Ebene stattfindet, das lässt sich ja in einem Puzzle-Plattformer absolut hervorragend inszenieren irgendwie. Und das hat, man hat fast das Gefühl, also auch wenn das Art-Design sich natürlich enorm davon unterscheidet, ist halt natürlich ein ganz anderer Stil. Aber so die Art zu erzählen, ist eigentlich eine sehr, sehr ähnliche irgendwie. Mhm. Und das da ist die Verbindung natürlich dann auch sofort da. Und das ist wirklich toll. Also stimme ich dir absolut zu, hat mich auch total begeistert. Und ich glaube, das kommt relativ früh. Das ist, glaube ich, schon so das zweite Schnipsel oder so. Es sagte dann irgendwie ein Erzähler und ich so, wow, bam, die beste Aussage überhaupt. Wirklich extrem schön.
Und allein das ist schon ein Grund, das Spiel zu kaufen, weil man einfach ein Zeichen setzen sollte, dass es halt auch andere Spiele geben kann und muss. Und das ist quasi nicht immer nur, ich sag mal, verkopfter Arzi-Fazi-Indie-Scheiß oder Explosionen sein müssen, sondern es gibt halt zwischen diesen Polen auch die Möglichkeit, Spiele zu machen, die nicht auf eine verkopfte, aber auch nicht auf eine blöde Art versuchen, dir was beizubringen, sondern halt auf eine relativ angenehme Form Wissen vermitteln. Und, ja. Deswegen,
und Emotionen vor allem.
Ja. Und Emotionen und mehr Layer. Ja. Und 1080p und 60 Frames.
Komisch. Ich finde komisch, warum so wenig an solchen Werken oder Mythen, warum da so wenig gearbeitet wird mit in Computerspielen irgendwie. Also es gibt manchmal so Projekte, wo sowas versucht wird, auch in völlig anderen Genres. Mir fallen da so Sachen wie El Shaddai zum Beispiel ein oder so, wo das Buch von Enoch verarbeitet wurde oder dem Zusammenhalt. Ja, oder das Buch, oder hier Dantes Inferno war ja die Action-Interpretation von der Dichtung. Aber wenn man es dann halt gelesen hat, also man muss das wirklich mal machen, dann solche Sachen dann parallel lesen, dann merkt man auch, wo die Entwickler ihre Einflüsse haben, wie gut die dann zum Beispiel oder wie schlecht sie Hintergründe oder Umgebung interpretiert haben und so. Und ich finde, mich wundert, dass es diesen Dialog, das ist ja eigentlich Aufgabe von Game Studies oder so, aber sowas wird irgendwie nie so wirklich diskutiert. Also ich habe sowas noch nie gesehen, ihr?
Micha, hast du gerade dazu aufgerufen, Bücher zu lesen?
Nee, ohne Witz. Also, Dantes Inferno war jetzt, ist natürlich ein saloppes Beispiel, aber das wäre jetzt so das Einfachste, was wahrscheinlich jeder kennt und was auch im Mainstream angekommen ist. Aber es gibt ja auch ein paar andere Sachen, wie The Cat in the Coop oder wo verschiedene, also Steam, man muss ein bisschen gucken und nach bestimmten Text suchen. Es gibt da schon so ein paar Lernspiele, die teilweise auch wirklich sehr interessant erzählt sind.
Ich bestelle mir sofort das Call of Duty Buch.
Ja, und es aber diskutiert wird halt genau eben so ein Quatsch wie Call of Duty. Finde ich eigentlich extrem schade, weil ich bin mal gespannt, was Never Alone aussieht. Das hat ja jetzt schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere Titel dieser Art. Und ich hoffe auch, dass Idan Media, dass die ein bisschen länger am Ball bleiben. Also die haben sich ja tatsächlich auf die Fahne geschrieben, in Zukunft nur solche Spiele zu machen und versuchen, ein bisschen Kultur damit zu vermitteln. Und ich hoffe, dass sowas dann ein bisschen Schule macht, auch stärker.
Also wir haben es jetzt ja mit Valiant Hearts sowas ganz, ganz Ähnliches gesehen, wo der Erste Weltkrieg aufbereitet worden ist oder zumindest stellenweise Geschichten daraus erzählt wurden, die auch mit historischen Fakten quasi hinterlegt sind. Und ich glaube, dass dieses Subgenre, wie auch immer das jetzt heißen mag, glaube ich, an Zuwachs gewinnen wird. Valiant Hearts hat jetzt auch gerade wir haben es ja gerade im Brunch diskutiert, hat auch dieses Game for Change als eigene Kategorie quasi gewonnen bei den Game Awards. Und This War of Mine hat ja auch so einen Ansatz. Also ich glaube, da wird sich noch einiges tun.
Das hoffe ich. Ja, und das heißt ja nicht, dass die Spiele, keinen Spaß machen. Nee, ich finde, das sieht man jetzt an Never Alone. Genau. Oder halt auch an Dantes Inferno. Ja, also die Spiele machen ja trotzdem Bock. Also man muss ja nicht beides ausschließen. Und ich finde, Never Alone sagt das ja auch ganz gut. Das ist halt auch, also selbst wenn dich der ganze Kram überhaupt nicht die Bohne interessiert, kannst du immer noch sehr viel Spaß haben mit dem Spiel. Und Valiant Hearts war ja sehr ähnlich. Das war ja einfach ein sehr guter Puzzle-Plattformer. Aber wenn man dann halt noch mehr darüber hinaus bieten kann als nur reine Unterhaltung, perfekt. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Und hier bei Never Alone kommen ja sogar alle Medien zusammen. Da ist es ja nicht nur Spiel, es ist ja auch Filmdokumentation. Mhm. Total geil. Also bei Valiant Hearts waren es ja, glaube ich, nur Texte, ne, wenn ich mich nicht ganz irre.
Und Fotos, ja.
Und Fotos, genau.
Also kaufen, man unterstützt dabei auch gleichzeitig eben noch diese Einrichtung, aber da geht ein Teil des Geldes auf jeden Fall noch hin.
Genau.
Also in doppelter Hinsicht.
Auf jeden Fall. Gibt's auch für alles. Also PlayStation 4, Xbox, PC, Mac-Version soll am Anfang des Jahres kommen. Und
ich glaube 120 Eisbären. Tatzen. Eisbär-Tatzen. Ja. Gut, dann danke ich euch für dieses Frühstück und wir hören uns morgen wieder.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.